Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Die Themen: Israel erklärt den Gazastreifen zur sogenannten feindlichen Zone und will die Energielieferungen dorthin drosseln. Fragen an das israelische Außenministerium. Unbekannte töten in Beirut einen Politiker und mindestens 5 weitere Menschen. Die Europäische Union will die großen Energiekonzerne aufspalten und damit den Wettbewerb fördern. Nach 2 Tagen Debatte über die Gesundheitskosten fragen wir, wird sich etwas ändern, abgesehen vom Wahlkampf? Der türkische Ministerpräsident will Kopftücher an Universitäten zulassen. Die Reaktionen sind heftig. Und Florence Hartmann meint, Carla Del Ponte werde mit ihrer Arbeit bewusst behindert, nicht nur von Serben. Sie muss es wissen, sie arbeitete 6 Jahre lang neben der Chefanklägerin. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Thomas Küenzi.
Das israelische Sicherheitskabinett hat beschlossen, der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen weniger Energie zu liefern. Zugleich erklärten die Minister das Gebiet zur feindlichen Zone. Der Bericht von Robert Sterli.
Mit den heute verhängten Sanktionen reagiert Israel auf den seit Monaten anhaltenden Beschuss durch Qassam-Raketen aus dem Gazastreifen. Radikale Palästinenser hatten letzte Woche dabei auch ein Heerlager unweit der Grenze zum Gazastreifen getroffen und dabei mehr als 50 junge Soldaten verletzt. Wegen der unruhigen Lage an der Grenze zu Syrien sieht Israel zurzeit von einer größeren Militäraktion im Gazastreifen ab, versucht aber, die Hamas-Regierung jetzt durch wirtschaftliche Maßnahmen in die Knie zu zwingen. Israel will die Lieferung von Energie und anderen Gütern in den Gazastreifen von den kommenden Tagen an massiv drosseln. Damit nimmt Jerusalem eine weitere Verarmung und Verelendung der dort lebenden mehr als 1,4 Millionen Menschen in Kauf. Die Hamas-Regierung in Gaza wertet die neuen israelischen Sanktionen als eigentliche Kriegserklärung. Die von Präsident Abbas geleitete palästinensische Selbstverwaltungsbehörde im Westjordanland forderte derweil US-Außenministerin Rice zu einer Intervention bei der israelischen Regierung auf, damit diese die neuerliche Kollektivstrafe gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen zurücknehme.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist bei einem Bombenanschlag ein Politiker getötet worden. Es handelt sich um den Parlamentarier Antoine Ghanem. Wie Sicherheitsbeamte bestätigten, explodierte die Bombe im Osten der Stadt in einem Christenviertel. Mindestens 5 weitere Menschen kamen ums Leben, viele wurden verletzt. Im libanesischen Parlament soll am nächsten Dienstag ein neuer Staatspräsident gewählt werden. Die pro-westliche Regierung und die pro-syrische Opposition liefern sich seit Monaten einen erbitterten Machtkampf. Die Europäische Union will die großen Energiekonzerne aufspalten und damit den Wettbewerb bei Strom und Gas verstärken. Die EU-Kommission einigte sich auf einen Vorschlag, nachdem die Produktion und die Verteilung von Energie getrennt werden sollen. Die betroffenen Energiekonzerne lehnen die Regulierung ab, weil sie die Entflechtung von Produktion und Netz als Enteignung betrachten. Auch einige Regierungen haben Widerstand angekündigt, so etwa jene Deutschlands und Frankreichs. Die deutsche Regierung sieht im Osten des Landes noch große Probleme, auch 17 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Sie will darum die Entwicklung des Ostens weiterhin mit Milliardenzahlungen unterstützen, wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagte. In den ehemaligen DDR-Gebieten gäbe es noch immer keine stabile, selbsttragende Wirtschaft. Problematisch seien die hohe Arbeitslosigkeit und der Wegzug von jungen Leuten. Doch der Minister malte nicht nur schwarz, das Wirtschaftswachstum liege nämlich im Osten mit 3% zurzeit über dem der westdeutschen Bundesländer mit 2,7%. Darum schließe sich die Schere zwischen Ost und West langsam. Die Mietzinse sollen künftig nicht mehr an den Hypothekarzinssatz der Kantonalbanken gekoppelt werden, sondern ein Referenzzinssatz für das ganze Land soll maßgebend sein. Dies schlägt das Volkswirtschaftsdepartement vor. Die Organisationen der Mieter und Vermieter hätten sich diesem Grundsatz bereits angenähert. Der Referenzsatz wäre ein Mittel aus allen Hypothekarverträgen. Nun können sich die interessierten Kreise offiziell zum Vorschlag äußern. Der Nationalrat will die Alternativmedizin nicht der Schulmedizin gleichstellen. Mit 93 zu 78 Stimmen und gegen den Willen von SP und Grünen lehnte die Grosse Kammer die Volksinitiative Ja zur Komplementärmedizin ab. Sie folgte damit der Empfehlung des Bundesrates. Begründet wurde die Ablehnung vor allem mit einer drohenden Kostenexplosion bei den Krankenversicherungen. Innenminister Couchepin hatte letztes Jahr die Komplementärmedizin aus der Grundversicherung gestrichen. 135 Millionen Franken soll die Kulturstiftung Pro Helvetia für die kommenden 4 Jahre erhalten. Das will der Nationalrat, der dem Vorschlag des Bundesrats gefolgt ist. Damit erhält die Kulturstiftung rund 9 Millionen Franken weniger, als sie gewünscht hatte. FDP, SP und Grüne hatten vergeblich argumentiert, dass die Pro Helvetia den vollen Betrag erhalten sollte, um die Kultur ausreichend fördern zu können. Nach dem Nationalrat macht auch der Ständerat Druck bei den Kantonen, damit der obligatorische Sportunterricht an den Berufsfachschulen endlich überall eingeführt wird. Seit 35 Jahren sind diese Sportlektionen gesetzlich vorgeschrieben. Ein Drittel der Kantone hat das Obligatorium aber noch immer nicht umgesetzt. Der Bundesrat wird aufgefordert, gegen säumige Kantone den Druck zu erhöhen. Die Gewerkschaften Unia und Sina haben für die Zeit nach dem Ablauf des Arbeitsvertrags im Baugewerbe definitiv Streiks beschlossen. Das Angebot der Baumeister für 2,7% mehr Lohn sei eine Mogelpackung. Dieses Angebot sei unverbindlich und rechtlich nicht einklagbar. Auch Baustellenkontrollen der Gewerkschafter seien nach dem Ablauf des Rahmenarbeitsvertrags nicht mehr möglich. Ebenso würden ausländische Firmen mit tieferen Lohnkosten auf den Markt drängen und Schweizer Baufirmen die Aufträge wegnehmen. Die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank hat die Aktienkurse rund um den Globus beflügelt. Damit erholten sich die Aktien von den jüngsten Rückschlägen, die sich im Zusammenhang mit der US-Hypothekarkrise ergeben hatten. In Zürich kletterte der SMI heute wieder über die psychologisch wichtige Marke von 9000 Punkten. Aber auch in London, Frankfurt, Paris oder Mailand legten die Aktienkurse kräftig zu. Die US-Notenbank hatte am Vorabend ihren Leitzins um 0,5% gesenkt. Damit will sie die amerikanische Wirtschaft stützen, die wegen der Hypothekarkrise angeschlagen ist.
Gaza wird Feindesland. Das klingt nicht neu, aber die Maßnahmen sind neu. Wir berichten über die Strafaktion gegen die Menschen im Gazastreifen und wir fragen das israelische Außenministerium, kann sowas denn weiterführen? Wettbewerb im Energiemarkt. Die EU will erzwingen, was immer wieder gepredigt wird. Nur glauben halt nicht alle Gläubigen, was von der Kanzel kommt. Kopftücher in der Uni. Die türkische Regierung will die Hochschulen für alle öffnen, sagt sie. Die türkische Regierung will Islam im Alltag, sagt die Opposition. Gesundheit in der Schweiz. Nach 2 Tagen Debatten und Entscheidungen zu den hohen Kosten die Frage, was ist jetzt entschieden, wenn überhaupt? Ein einflussreicher Intellektueller. In der Schweiz fast ein Widerspruch, aber nicht bei Karl Schmid. Und im Dossier das Jugoslawien-Tribunal von innen betrachtet. Die Mitarbeiterin von Carla Del Ponte schreibt ein Buch und redet über ihre Erfahrungen im Echo der Zeit. Der Gazastreifen ist für Israel also Feindesland. Das hat die israelische Regierung heute bekannt gegeben, als ob das vorher anders gewesen wäre. Aber sie hat im gleichen Zug angekündigt, die Lieferung von Benzin und Strom an die 1,5 Millionen Nachbarn massiv zu drosseln. Denn die Hamas beschieße israelisches Gebiet weiterhin mit Qassam-Raketen. Zuerst Irene Meyer.
Das ist eine Kriegserklärung, sagt Fawzi Barhoum, der Sprecher der Hamas in Gaza-Stadt.
First of all, this is a declaration from the Israeli occupation toward Gaza. Exactly, this is a declaration of war.
Und fügt an, weder die Hamas noch die Palästinenser würden sich diesen Sanktionen beugen. Sie verstießen gegen das internationale Recht und hätten zum Ziel, die Palästinenser auszuhungern, sie kollektiv zu bestrafen. Die israelische Regierung behauptet, mit diesen Sanktionen nicht gegen das internationale Recht zu verstoßen. Tatsache ist jedoch, dass Israel auch nach seinem Abzug aus dem Gazastreifen alle Grenzen kontrolliert. Darum ist aus Sicht der Palästinenser und vieler internationaler Rechtsexperten die Besatzung nicht zu Ende und auch nicht die israelische Verantwortung für die Bevölkerung im Gazastreifen. Strom, Wasser und Treibstoffversorgung kommen zum allergrößten Teil aus Israel. Faktisch betrifft der Schritt Israels die ganze Bevölkerung im Gazastreifen. Ohne Strom und Treibstoff steht das Leben still. Das Leben, das heute schon unerträglich ist. Seit mindestens anderthalb Jahren treibe die Wirtschaft im Abgrund zu und die humanitäre Lage sei katastrophal, sagte John Ging, der Direktor des UNO-Hilfswerks UNRWA, vor ein paar Wochen. Der schmale Küstenstreifen, übervölkert und verarmt, ist in den letzten drei Monaten noch mehr zum Gefängnis geworden. Seit der Machtübernahme durch die Hamas hat Israel die Grenze fast hermetisch abgeriegelt. Die 1,5 Millionen Palästinenser sind isoliert wie nie zuvor, auch von den Palästinensern im besetzten Westjordanland. Eben hat die Weltbank einen Bericht zur Lage im Gazastreifen veröffentlicht, den ein Mitarbeiter der UNRWA in Gaza zitiert.
This decision, or reported decision by the Israeli cabinet, comes hot on the heels of a World Bank report, which has just been published.
Die Armut habe nochmals dramatisch zugenommen. Die Arbeitslosigkeit sei extrem hoch. Die Palästinenser hingen größtenteils am Tropf der internationalen Hilfe. Darum, so der UNRWA-Mitarbeiter Genes, hoffe er auf die Einsicht Israels. Diese Sanktionen dürfen nicht umgesetzt werden. Der Gazastreifen wird zum Feindesgebiet erklärt und zur gleichen Zeit kommt US-Außenministerin Condoleezza Rice nach Jerusalem und Ramallah, um eine für den November geplante Nahostkonferenz vorzubereiten. Eine Konferenz, von der spätestens heute wohl kaum jemand mehr viel erwartet. Außenministerin Rice stellt sich hinter die Maßnahmen der israelischen Regierung, denn die Hamas sei auch für die USA der Feind. Morgen trifft sie Mahmoud Abbas, den Palästinenser-Präsidenten. Seine Situation sei heute noch viel schwieriger geworden, sagte Abbas' Vertraute Saeb Erekat. Auch die palästinensische Regierung in Ramallah, zerstritten mit der Hamas in Gaza, halte den Entscheid für illegal und betrachte ihn als kollektive Strafe für die Palästinenser.
Irene Meyer. Israel wird seit Monaten schon aus dem Gazastreifen mit Qassam-Raketen beschossen. Dabei wurden auch Zivilisten getötet und verletzt. Letzte Woche schlug eine Rakete auch in einen Militärstützpunkt ein. Daraufhin stellte die israelische Regierung Maßnahmen in Aussicht. Heute hat sie diese eben bekannt gegeben. Robert Stelli sprach darüber mit Aviv Shiron, dem früheren Botschafter Israels in der Schweiz und heute stellvertretenden Generalsekretär im israelischen Außenministerium. Er fragte ihn zuerst, ob es ein Zufall sei, was Irin Meyer vorhin angesprochen hat, nämlich dass Israel diese Strafaktion gerade heute am Tag des Besuchs von US-Außenministerin Rice in Jerusalem beschließe.
Es ist ein Zufall, weil das hat überhaupt nicht mit dem Besuch von Frau Rice hier, sondern vielmehr mit der ständigen Angriffe von Qassam-Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet.
Aber der Beschuss aus dem Gazastreifen, der dauert ja schon länger an. Weshalb handelt man den erst heute?
Auf Englisch sagt man, enough is enough. Wir werden nicht diesen Paradox mitmachen, wobei wir diejenigen, die uns angreifen, mit Güter und Strom und Benzin beliefern.
Aber damit bestraft man ja 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen. Die sind ja nicht alle, die Israel angreifen. Ist diese Kollektivstrafe denn verhältnismäßig?
Das ist genau, worauf wir achten wollen. Aber wenn man von Kollektiv sprechen, dann gibt es natürlich auch die kollektive Verantwortung. Im Gazastreifen wurde die Hamas gewählt. Und wir hoffen, dass die Palästinenser in Gazastreifen verstehen, dass es ein Fehler war.
Das ist also ein Signal von Israel, dass man quasi den Wählern im Gazastreifen sagen will, ihr habt falsch gewählt.
Genau so ist es.
Jetzt nimmt aber Israel mit dieser Maßnahme, wie sie heute beschlossen worden ist, in Kauf, dass sich die humanitäre Krise im Gazastreifen noch weiter ausbreitet.
Also ich glaube, dass das, was wir bis heute getan haben und weiter tun, für das Wohlsein der Bevölkerung in der Gazastreifen, das werden wir weiter tun, aber wir werden die Wege suchen, die Hamas direkt zu bestrafen, damit sie mit ihren Angriffen auf unsere Zivilisten nicht fortfahren können.
Jetzt haben doch bisherige Strafaktionen im Gazastreifen ihre Wirkung verfehlt. Mit anderen Worten, der Beschuss Israels ist ja weitergegangen. Treibt Israel damit die Bevölkerung im Gazastreifen nicht noch mehr in die Hände der Hamas?
Ich glaube, wir haben uns sehr zurückgehalten mit Strafaktionen, was Sie jetzt als Strafaktionen bezeichnen. Es gab kaum Strafaktionen in der Gazastreifen. Und trotzdem gehen die Qassam-Raketen weiter auf unser Gebiet nieder. Das wollen wir auf jeden Fall stoppen.
Wenn Sie sagen kaum Strafaktionen, dann würden Sie sagen, wenn man die Grenze schließt, wenn man weniger Energie liefert, das ist in Ihren Augen keine Strafaktion.
Das sind begrenzte Maßnahmen, die sehr selten zum Ausdruck kamen. Sehr selten.
Jetzt könnte man den Spieß ja umdrehen und sagen, wäre es nicht auch eine denkbare Politik, dass Israel sagt, wir öffnen die Grenzen, wir schauen, dass es den Leuten besser geht im Gazastreifen?
Das hat nicht mit Israel zu tun. Das sind jetzt interne Angelegenheiten der Palästinenser. Man kann nicht immer Israel für alle Probleme in der Region, inklusive interne Probleme der Palästinenser, verantwortlich halten.
Aviv Shiron ist stellvertretender Generalsekretär im israelischen Außenministerium. Robert Steli hat ihn befragt. Die EU-Kommission legt sich mit den großen Strom- und Gaskonzernen an. Sie verlangt mehr Wettbewerb im Energiemarkt. Erreichen will sie das, indem Produktion und Netze getrennt, die Firmen also aufgespalten werden. Enteignung sei das, heulen die Energiekonzerne. Widerstand kommt insbesondere aus Deutschland und Frankreich, den Ländern mit besonders dominanten Energiekonzernen. Thomas Ober aus Brüssel.
Der Strom- und Gasmarkt in Europa ist in den meisten Ländern in den Händen einiger weniger Firmen. Diese machen satte Gewinne, und zwar auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten. Es sei doch klar, sagt der EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, wenn eine Firma Elektrizität und Gas verkaufe und gleichzeitig noch die Leitungen besitze, dann habe sie doch großes Interesse daran, dass ihre Konkurrenz keinen fairen Zugang zum Netz bekomme.
If a company sells electricity and gas and at the same time owns the networks, it has every incentive to make sure that its competitors do not get fair access to its grid.
Kernpunkt des Vorschlages der EU-Kommission ist eine Entflechtung der Konzerne. Die Unternehmen sollen sich von ihren Leitungsnetzen trennen oder diese von einem unabhängigen Betreiber managen lassen. Vorbild dazu ist Großbritannien. Dort sind Produktion und Transport von Energie bereits getrennt. Dies habe zu deutlich tieferen Preisen für die Konsumentinnen und Konsumenten geführt, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes. Doch in einigen EU-Ländern regt sich bereits Widerstand. Sie befürchten, die Energieversorgung werde nicht verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert. Das meint zum Beispiel Christian Egenhofer vom Center for European Policy Studies in Brüssel.
Die Philosophie in Deutschland, Österreich oder auch in Frankreich geht dazu hin, dass wenn wir große, schlagkräftige Unternehmen haben, sind die in der Lage, die notwendigen Investitionen auch im Bereich der Leitungen zu schultern, und dadurch erhöht sich die Energiesicherheit.
Bei dieser Argumentation sei aber unüberhörbar, meint Egenhofer, dass die Politiker in Deutschland und Frankreich sich für ihre Energiekonzerne stark machen wollten, weil diese in Europa als größte Unternehmen an der Spitze stünden. Bei diesen Energieriesen stoßen denn die Ideen verständlicherweise auf massive Kritik. Sie wollen keine Marktanteile freiwillig preisgeben und wehren sich gegen einen Verkauf. Sie sprechen gar von Enteignung. Dies sei völlig übertrieben, meint der Energieexperte Christian Egenhofer.
Wenn sie gezwungen sind, die zu verkaufen, ist es keine Enteignung. Ich sehe das eher als ein Kampfbegriff, um auch die öffentliche Debatte anzuheizen.
Die Drohungen der Energiekonzerne machen auch der EU-Kommission keine Angst. Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes meinte heute dazu, sie würde den Firmenchefs der wenigen Energiegiganten raten, sich klarzumachen, dass am Ende der Kunde König sei.
I would advise all those CEOs and board members of those couple of giant energy companies to take into account that at the end of the day their client is king and they should be more aware of that.
Für Brüssel ist klar, nur wenn die Netze abgespalten werden, haben neue Konkurrenzfirmen eine Chance. Und nur so kann ein gemeinsamer europäischer Energiemarkt, wie ihn im Frühling die EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, auch verwirklicht werden. Eines ging heute fast ein wenig unter. Energieversorgung und tiefere Preise sind nur ein Teil des Problems. Bereits in kurzer Zeit will deshalb die EU-Kommission die heutigen Ideen mit dem Thema Klimaschutz verbinden. Und da ist eine Prognose einfach. Die Diskussionen werden weiter hitzig bleiben.
EU-Korrespondent Thomas Oberer in Brüssel. Kopftuch. Dieses Wort löst nicht nur in der Schweiz oder Frankreich Aufgeregtheit aus, sondern auch in der Türkei. Ministerpräsident Erdogan hat das ominöse Wort jetzt in den Mund genommen und er dürfte damit ziemlich viel Aufregung auslösen, denn er will in der neuen Verfassung, die seine Regierung zurzeit ausarbeitet, das Verbot des Kopftuchs an Universitäten aufheben. Frauen mit Kopftuch dürfen studieren. Dilek Sabcıoğlu ist Journalistin und Buchautorin in Istanbul. Ich fragte sie, wieso Tayyip Erdogan Kopftücher an den Universitäten zulassen will.
Früher gab es das Problem des Kopftuches an den Universitäten hier in der Türkei nicht. Einfach, weil es keine verhüllten Studentinnen gab. Bis ein Mädchen vor die Tore der Universität kam, sozusagen, hatte sie sich so weit modernisiert, dass sich dieses Problem gar nicht stellte. Das heißt, das Kopftuchproblem ist eigentlich ein modernes, zeitgenössisches Problem und hat mit dem politischen Islam zu tun. Der fördert das Tragen der Kopftücher der Frauen, die Verhüllung der Frau.
Angesichts der Tatsache, dass heute halt fast zwei Drittel der Türkinnen Kopftuch tragen, ist es da nicht eben nachvollziehbar, wenn man sagt, denen muss man auch einen Zugang zur höheren Bildung ermöglichen?
Es gibt das eine Kopftuch, das traditionelle Kopftuch der Bäuerinnen, der Anatolierinnen, also das unterm Kinn einfach leicht zugebunden wird und wo die Haare oben auf der Stirn halt noch zu sehen sind. Und es gibt diesen sogenannten Turban, das heißt, die Haare werden ganz züchtig zusammengesteckt, es wird nochmal so ein Toupet draufgesetzt, damit der Kopf nicht so flach aussieht. Darauf wird ein großes Tuch überschlagen und diese Art der Verhüllung ist etwas Neues und symbolisiert auch die Unterordnung der Frauen. Das verstehen auch viele Türkinnen in der Türkei so, dass diese Unterordnung der Frau durch eine Kopftuchfreiheit an den Universitäten noch zementiert wird und dass da eine Entwicklung losgetreten wird, die man nicht mehr stoppen kann.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Äußerung Erdogans große Debatten auslösen wird?
Die hat schon große Debatten ausgelöst. Auf der einen Seite gibt es eben diejenigen, die sagen, warum darf ein Mädchen mit Kopftuch nicht an der Universität studieren? Das ist auch wirklich ungerecht. Auf der anderen Seite gibt es auch Soziologen, die dieses Problem erkennen, die aber auch sagen, wenn das Kopftuch an den Universitäten freilässt, dann gibt es in 4 Jahren ungefähr keine einzige unverhüllte Studentin mehr an der türkischen Uni. Und das ist die große Debatte in der Türkei.
Und die dreht sich um einen Artikel in dieser neuen Verfassung, die zurzeit ausgearbeitet wird. Die soll demokratisch, sie soll säkular, sie soll sozial werden, sagt Erdogan. Dagegen wäre ja nichts einzuwenden. Ist das wirklich sein und Güls Anliegen?
Das ist auf der einen Seite ihr Anliegen. Sie nehmen aber auch die Begriffe der Demokratie, der Freiheit und so weiter, um bestimmte Freiheiten für ihre islamische Gesinnung durchzusetzen. Und niemand kann eigentlich einschätzen, wenn man die eine Freiheit durchlässt, wohin führt sie und wie sieht die Türkei dann in 10 Jahren aus? Und müssen dann alle Frauen einfach auf einen inoffiziellen Druck hin auf der Straße sich langsam verhüllen? Und das ist die große, große Debatte im Moment.
Und in dieser ganzen politischen Debatte, auch bei den Wahlen, stehen sich immer wieder Leute gegenüber, einerseits die sich für eine strikte Trennung von Religion und Staat einsetzen und eben solche Zustände, wie Sie eben beschrieben haben, nicht kommen lassen wollen. Und auf der anderen Seite gemäßigte Islamisten wie Erdogan, die aber ironischerweise pro-Business, pro-Europa sind. Das hören wir mindestens immer wieder. Ist das wirklich der Verlauf der Front oder geht es letztlich um anderes?
Die Fronten gehen eigentlich ineinander über. Man spricht auch zum Beispiel von einem neuen islamischen gläubigen Bürgertum in der Türkei, parallel zu dem säkularen Bürgertum oder von einer islamischen Mittelschicht und einer säkularen Mittelschicht. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich hier 2 Parallelgesellschaften. Die eine wächst ungeheuer, auch aufgrund der Geburtenrate Anatoliens. Das ist die islamische konservative Gesellschaft und die versucht, ihre Normen durchzusetzen. Auf der anderen Seite die säkularen Leute in den Großstädten vor allem, die eigentlich in der Minderzahl sind, die dann vielfach auch zur Armee herüberschielen und sagen, kann die Armee uns im Notfall retten. Und das ist sehr undemokratisch.
Dilek Sabjolu ist Journalistin und Buchautorin in Istanbul. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Carl Schmid, ein Intellektueller, der etwas zu sagen hatte und gehört wurde. Florence Hartmann, eine Juristin, die dabei war und jetzt spricht, und zwar über das Kriegsverbrechertribunal. Zuerst aber zur Schweizer Gesundheitspolitik. Wir bezahlen enorme Summen für die Krankenversicherung. Das Thema geht uns alle etwas an. Und in einem Monat wird gewählt. Das alles belebt die Debatte. Der Nationalrat hat jetzt 2 Tage lang über Gesundheitspolitik diskutiert, große und kleine Beschlüsse gefällt. Gestern lehnte man die SVP-Initiative zur Senkung der Prämien ab und wollte dafür die freie Spitalwahl und das Recht der Krankenkassen, sich ihre Vertragsärzte auszuwählen, gleich in die Verfassung hinaufheben. Ändern all diese Beschlüsse etwas im Bereich Krankheitskosten oder werden da nur Wahlkampfkulissen herumgeschoben? Ich sprach mit Bundeshausredaktor Patrick Wülser zuerst über den Entscheid von heute. Die Komplementärmedizin soll also nicht in der Grundversicherung enthalten sein, sagt der Nationalrat. Spielt das denn überhaupt eine Rolle? Kann man mit diesem Posten überhaupt etwas sparen?
Auf den ersten Blick kann man nur schwer sehen, wo da zu sparen ist. Die Komplementärmedizin kostete 2003 rund 30 Millionen Franken. In der gleichen Zeit wurden für knapp 4 Milliarden Franken Medikamente konsumiert. Gesundheitsminister Guschbein und das Parlament argumentieren einfach, dass viele kleine Schritte eben auch eine große Summe ergeben. Und man muss vielleicht noch anfügen, es wurde auch anderen Orten gespart, bei der Pharmaindustrie, den Labortarifen oder medizinischen Hilfsmitteln.
Ist denn diese Komplementärmedizin überhaupt ein ernsthaftes Thema, solange im Krankenversicherungsgesetz halt noch steht, es dürfe nur abgegolten werden, was wissenschaftlich erwiesenermaßen wirksam ist?
Also nach dem Buchstaben des Gesetzes wurde heute richtig entschieden, aber eben dieses Gesetz, Sie haben es erwähnt, basiert auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, da wird gemessen und Moleküle gezählt. Und die alternativen Heilmethoden, die wirken eben auch in Sphären, wo es keine Moleküle mehr gibt. Aber man müsste vielleicht sagen, dass wenn 70% der Bevölkerung alternative Heilmethoden wünschen und an diese glauben, dass man das medizinische Weltbild des Gesetzes eben anpassen müsste.
Heute wurde über Komplementärmedizin gesprochen, für die sich einige stark gemacht haben. Gestern über die SVP-Initiative, über den Entscheid, den Vertragszwang aufzuheben und freie Spitalwahl zuzulassen. Mit all diesen Beschlüssen, wenn man das alles zusammennimmt, sind wir jetzt weiter.
Ich denke, gestern und heute wurde vor allem auch für die Galerie, für die Wählerschaft politisiert. Wenn wir mit einem kleinen Geschäft heute, mit der Komplementärmedizin beginnen, trotzdem die Initiative sehr vage formuliert ist, haben sie die SP und die Grünen unterstützt und konnten sich für ihr Publikum engagieren. Gestern konnten die bürgerlichen Parteien, also SVP und FDP, ein gesundheitspolitisches Paket durchbringen und ihren Wählern zeigen, wir sind für Wettbewerb, wir wollen das Gesundheitswesen straffen, reformieren. Und auf einen Schlag wurden da Reizworte verpackt in einen Artikel, an denen seit 4 Jahren mühsam gearbeitet wird. Und jetzt hat man gezeigt, es geht auch hauruck.
Wenn das keine dauerhaften Lösungen sind, sondern eher, wie Sie sagen, Lösungen im Hauruck-Verfahren, was bleibt denn nach der Wahl? Wie weit sind wir jetzt in der Gesundheitspolitik?
Schauen wir mal, was bei der Komplementärmedizin bleibt. Man weiß, die Initiative hat beim Volk reale Chancen. Spätestens in der Wintersession wird man deshalb für die Komplementärmedizin-Initiative einen Gegenvorschlag machen. Man wird beispielsweise die Zulassung von alternativen Medikamenten erleichtern. Man wird die Förderung von komplementärmedizinischen Angeboten an den Universitäten fördern. Also da ist heute nicht das letzte Wort gesprochen worden. Gestern bei diesem überladenen Gegenvorschlag, da hat sich schon massive Kritik zusammengeballt. Also die Kantone, die Ärzteschaft und das sind Allianzen, die haben ein solches Gewicht, da wird man sehr rasch wieder auf den Boden der Realität zurückkommen.
Erläuterungen von Bundeshausredaktor Patrick Wülser. Er war einer der großen Schweizer Intellektuellen, einer der wenigen Akademiker, die auf das politische und geistige Leben in diesem Land Einfluss hatten. Carl Schmid, der Germanist, Rektor der ETH,
Generalstabsoberst und Patriot, lebte und arbeitete zur Zeit der geistigen Landesverteidigung und des Kalten Krieges. Und er war entsprechend Teil jener Schweiz. Dieses Jahr wäre Karl Schmid 100 Jahre alt geworden. Das Museum Bärengasse in Zürich erinnert mit einer Ausstellung an den herausragenden Denker und Querdenker, der zu Unrecht in die rechtsnationalistische Ecke gestellt wird, meint Kulturredaktorin Nadja Fischer.
Karl Schmid starb 1974 zornig und verbittert. Nur wenige Monate nach einem Eklat im Schauspielhaus in Zürich. Max Frisch hatte sich in einer öffentlichen Rede von Schmid abgewandt und mit ihm und der Generation der geistigen Landesverteidigung überhaupt abgerechnet. Für Karl Schmid war Frischs Angriff ein Schock. Er hatte als Germanistikprofessor an der ETH Max Frisch jahrelang gefördert und als Offizier und Staatsbürger sein Leben überzeugt in den Dienst des Vaterlandes gestellt. Dass er für diesen Einsatz nun von Frisch und anderen linksintellektuellen Autoren vehement kritisiert wurde, setzte dem 67-jährigen Schmid zu. »Ich lasse mich von Frisch nicht über Heimat aufklären«, kritzelte er nach dessen Rede trotzig auf ein Blatt Papier. Bruno Meyer, Historiker und Kurator der Ausstellung im Museum Bärengasse.
Für mich ist Karl Schmid eine ganz typische Figur der Kriegs- und Nachkriegszeit in der Schweiz. Das ist eine Figur der geistigen Landesverteidigung. Der Dienst am eigenen Land, die Miliz, wenn man so will, das war für ihn etwas Selbstverständliches.
Das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Es war so etwas wie Karl Schmids Lebensthema. In seinem bekanntesten Buch «Unbehagen im Kleinstaat», das 1963 erschien, untersuchte er, wie Schweizer Autoren zum Staat stehen. Er ortete vielfach ein verkrampftes, kritisches Verhältnis zum eigenen Land, was Schmid selber bedauerte. Aber
umgekehrt hat er auch, zumindest teilweise, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch verstanden, die sich an dieser Schweiz, die sich vielleicht etwas verkrustet hat, dann nach 1945 gerieben haben.
Ja, der Germanist sah es durchaus auch als eine Pflicht der Autoren an, das Zeitgeschehen kritisch zu begleiten. Umso überraschter scheint Schmid über Frischs heftige Kritik gewesen zu sein. Karl Schmid war zu Lebzeiten eine prominente Figur. Auch nicht-intellektuelle Kreise kannten den Germanistikprofessor, da er mit der legendären Elsie Attenhofer vom Cabaret Cornichon verheiratet war. Das Paar versprühte Glamour und füllte die Seiten der ersten Boulevardzeitschriften. Vor allem aber machte sich Karl Schmid als brillanter Redner einen Namen. Seine Germanistikvorlesungen an der geisteswissenschaftlichen Abteilung der ETH seien jede Woche bis auf den letzten Platz besetzt gewesen, sagt Felix Graf, der Leiter des Museums Bärengasse.
Karl Schmid hat wie kein anderer von der Hochschule aus die Gegenwartsliteratur gefördert, die moderne, kritische Gegenwartsliteratur der damaligen Schweiz, 50er, 60er Jahre, Max Frisch, Hermann Burger und wie sie alle heißen, seine Vorlesungen waren eine Plattform für die Gegenwartsliteratur.
Während diese andernorts noch von den Lehrplänen ausgeblendet wurde. Karl Schmid war ein konservativer Bildungsbürger, ein FDP-Mitglied und Militäroberst. Aber, so Felix Graf, Karl Schmid sei immer ein Querdenker gewesen, ein Freigeist, der sich von keiner Partei wirklich habe vereinnahmen lassen. So sprach er sich in den 60er Jahren vehement gegen die rege diskutierte atomare Bewaffnung der Schweiz aus und befürwortete ein verstärktes Engagement der Schweiz in Europa. Die kleine Schweiz mit ihrer föderalistischen Struktur und Tradition, so Schmid, könne einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Einigung in Europa leisten.
Die Begegnung mit Karl Schmid, das ist die Begegnung mit einer bürgerlichen, aber sehr selbstkritischen Schweiz, einer aufgeschlossenen und modernen Schweiz, die über sich selber nachdenkt.
Karl Schmid, eine besonnene Stimme, die nach Ansicht von Felix Graf auch dem heutigen politischen Klima in der Schweiz guttun würde.
Nadja Fischer. Die Ausstellung im Museum Bärengasse dauert bis am 2. März. Es ist 18.36 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Zuerst eine Rückblende. Anfangs der 90er Jahre. Die Jugoslawienkriege sind auf dem Höhepunkt. Das Morden nimmt kein Ende. Die Kriegsverbrecher sind nicht greifbar. Um sie vor Gericht zu bringen, schafft die Europäische Staatengemeinschaft ein Sondertribunal. Aber die hehren, hohen Prinzipien kommen den Erschaffern des Tribunals schnell in die Quere. Und nicht nur die. Das schreibt die Französin Florence Hartmann in einem viel diskutierten neuen Buch. Sie sagt, die Geschichte des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag sei die Geschichte eines mehr als 10-jährigen Versuches der Staatengemeinschaft, die Arbeit eben dieses Gerichtes zu behindern. Bis heute. Florence Hartmann war während 6 Jahren selbst am Jugoslawien-Tribunal beschäftigt, als Sprecherin von Carla Del Ponte, der Schweizer Chefanklägerin. Philipp Scholkmann hatte in Paris mit Florence Hartmann gesprochen.
Florence Hartmann lobt ihre einstige Chefin. Carla Del Ponte sei oft für ihre Vehemenz kritisiert worden, als Elefant im Porzellanladen.
On l'a souvent critiqué parce que je le dis dans le livre, on la considère souvent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Eh bien, c'était peut-être exactement le profil de personne qu'il fallait à ce moment-là, quelqu'un.
Doch damit habe die Tessinerin wohl exakt das Profil mitgebracht, das es gebraucht habe, um der internationalen Justiz im Spannungsfeld mit der Diplomatie ein Stück weit das Terrain zu sichern.
Qui ose s'opposer à l'ingérence des États, sinon on aurait une parodie de justice.
Hartmanns Buch hat die Züge einer Anklageschrift an die Adresse der Staatengemeinschaft, genauer an die Hauptbeteiligten im diplomatischen Ringen damals, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Russland und Frankreich.
93, les grandes puissances ne veulent pas intervenir militairement, ce qui était la réponse la plus efficace pour arrêter le conflit ou du moins pour arrêter les crimes.
Die ehemalige Sprecherin von Del Ponte ruft den Kontext in Erinnerung, Anfang der 90er Jahre, dem das Tribunal seine Entstehung verdankt. Damals sah sich die Staatengemeinschaft im zerfallenden Jugoslawien einem Konflikt mit schwersten Kriegsverbrechen gegenüber, fand aber über Jahre nicht den Willen, mit Gewalt einzugreifen.
Donc elle répond à l'indignation de l'opinion publique par la création d'un tribunal.
Das Tribunal war einerseits ein Signal an die Weltöffentlichkeit, die immer fassungsloser wurde angesichts der internationalen Untätigkeit, sagt Hartmann. Zugleich verband sich mit ihm die Hoffnung, dass die Kriegsherren durch juristische Drohungen allenfalls doch noch zu beeindrucken seien. Doch wie ernst war es den Staaten dabei wirklich, fragt sich die Autorin. Der Sicherheitsrat habe dem Tribunal zwar ein bemerkenswert starkes Mandat und große Unabhängigkeit gegeben, die tonangebenden Staaten aber hätten gezögert, die nötigen Mittel dafür auch wirklich bereitzustellen.
Cette décision et ses engagements publics ne s'accompagnent pas de mécanismes qui permettraient vraiment à ce tribunal d'exister.
Und als sich das Gericht aus eigenem Antrieb doch aktiv an die Arbeit gemacht habe und Beweise für die Anklage zu sammeln begann, hätten die Staaten das formell unabhängige Tribunal direkt unterwandert, sagt Hartmann.
Certaines personnes qui travaillaient pour les services secrets de leur propre pays vont agir en montrant une loyauté exclusivement envers leur pays et pas envers le tribunal.
Einige Mitarbeitende des Jugoslawien-Tribunals, die von den Geheimdiensten gekommen seien, hätten ihre Befehle weiterhin direkt von ihren Regierungen bezogen, konkret von Washington und London. Besonders in der für die Beweissicherung wichtigen militärischen Aufklärungsabteilung des Gerichts. Und sie hätten versucht, manche Ermittlungen in bestimmte Richtungen zu lenken.
Des analystes militaires notamment qui seront capables de minimiser la valeur de certaines preuves alors que d'autres preuves s'accumulent et montrent un faisceau de présomption dans une direction dans laquelle eux n'ont pas envie que les enquêteurs du tribunal s'engagent.
Auch hätten die Staaten den Ermittlern in sensiblen Punkten wiederholt zentrale Beweismittel rundweg verweigert und sie täten das zum Teil bis heute.
Des exemples très précis de ces cas de recel d'informations, notamment les écoutes effectuées dans les mois qui ont précédé et la période même où se sont déroulés les massacres de Srebrenica.
Hartmann nennt insbesondere die amerikanischen Abhörprotokolle im Umfeld der Massaker von Srebrenica, die den Ermittlern vorenthalten wurden, obwohl sie als entscheidende Hinweise für die Verantwortung des jugoslawischen Präsidenten Milosevic im Bosnienkrieg und also auch in Srebrenica galten. Die Autorin stützt sich bei ihren Vorwürfen auf vertrauliche Dokumente und eine Reihe von diplomatischen Gesprächen, deren Zeugin sie in den 6 Jahren als Sprecherin von Carla Del Ponte geworden ist. Diesen unüberprüfbaren Teil ergänzt Hartmann durch die vielen öffentlich gewordenen Ungereimtheiten über all die Jahre, am eklatantesten dabei gewiss jene um Radovan Karadzic und Ratko Mladic. Den Haag vermochte zwar dem jugoslawischen Kriegsherrn Milosevic als Hauptverantwortlichen den Prozess zu machen, bis er Anfang letzten Jahres in einer Zelle des Tribunals starb, aber es wartet bis heute auf die Auslieferung dieser beiden wichtigsten mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus dem Bosnien-Konflikt, die seit mehr als 10 Jahren vom Gericht zur Verhaftung ausgeschrieben sind.
Tous les événements que je raconte démontrent qu'il y a une politique de refus d'arrêter Karadzic et Mladic et non pas une malchance. face à deux criminels qui se cacheraient.
Florence Hartmann sieht dahinter nicht das stets angerufene angebliche Verfolgungspech der NATO-Staaten, sondern eine weitere Illustration für deren gezielte Verweigerungspolitik, wie sie sagt. Weshalb die Untätigkeit? Zu Beginn sagt Hartmann, wohl weil die Staatengemeinschaft die wichtigsten Drahtzieher als stillschweigende Verhandlungspartner brauchte, um den Krieg ohne Waffeneinsatz zu beenden und eine Verhaftung schon deshalb ausgeschlossen wurde. Später wohl aus Angst, ihre Überstellung könnte den brüchigen Frieden gefährden und den serbischen Nationalismus neu entfachen. Doch Hartmann vermutet dahinter auch weniger aussprechbare Gründe. Das, was sie die Obstruktionspolitik der NATO-Staaten gegenüber dem Tribunal nennt, habe sich stets auf dieselben wunden Punkte konzentriert: Miloševićs Verantwortung in Bosnien und im engeren Sinn die Massaker von Srebrenica und deren Kontext. Dahinter lauert eine andere Frage, jene der Mitschuld der Staatengemeinschaft. Die habe gemäß den amerikanischen Abhörprotokollen und gemäß den diplomatischen Gesprächen, die Hartmann zitiert, genaue Kenntnis von den bevorstehenden Massakern gehabt.
Si vous pouviez écouter en direct dans les mois qui ont précédé Srebrenica à la direction serbe et que vous êtes aperçu que quelque chose de dangereux est en train de se préparer, pourquoi n'avez-vous pas agi?
Wo ihr doch genau informiert wart, warum habt ihr tatenlos zugesehen bei der Ermordung und Vertreibung von tausenden Muslimen, die geschaffenen Fakten zur Grundlage des Friedensschlusses gemacht und damit die Massaker sanktioniert? Diese Fragen würden bei einem Prozess gegen Karadzic und Mladic wohl zwingend wieder auftauchen. Washington hat Hartmanns Darstellung bereits energisch zurückgewiesen. Sein Land bemühe sich weiterhin, Karadzic und Mladic vor Gericht zu bringen, sagte der zuständige amerikanische Botschafter zu dem Buch. Die Europäische Union ihrerseits will demnächst über die Annäherung Serbiens an die EU entscheiden.
On pourra en juger rapidement puisque l'Union européenne a conditionné le rapprochement de la Serbie à l'arrestation de Mladic qui se trouve depuis 10 ans en Serbie.
Dafür hat die Union im Prinzip die volle Zusammenarbeit Serbiens mit dem Tribunal, das heißt die Auslieferung zumindest des in Serbien georteten Mladic zur Bedingung gemacht, ruft Florence Hartmann in Erinnerung. Man werde also bald schon neu beurteilen können, sagt sie, wie ernst es der Staatengemeinschaft mit der Verfolgung der wichtigsten flüchtigen Angeklagten und damit der Arbeit des Jugoslawien-Tribunals noch sei.
Florence Hartmann, die ehemalige Sprecherin der Chefanklägerin Carla Del Ponte im Echo-Dossier von Philipp Scholkmann. Ihr Buch ist bisher nur auf Französisch erhältlich, im Verlag Flammarion unter dem Titel Florence Hartmann, Paix et Châtiment, Frieden und Strafe. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.